Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Heute nehmen wir uns ein wirklich cleveres Werkzeug aus der linearen Algebra vor. Die Scholisky-Zerlegung. Das klingt vielleicht erstmal, ziemlich technisch, aber du wirst sehen, sie ist extrem praktisch.
Absolut.
Besonders wenn du mit bestimmten Matrizen arbeitest, die zum Beispiel in Simulationen oder bei maschinellem Lernen immer wieder auftauchen. Stell es dir als so eine Art eleganten Trick vor, um bestimmte Berechnungen, deutlich zu vereinfachen.
Genau. Und der Dreh- und Angelpunkt dabei ist eine spezielle Eigenschaft dieser Matrizen. Sie müssen symmetrisch positiv definit sein.
Okay. Symmetrisch positiv definit?
Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Symmetrisch heißt ja, die Matrix ist an ihrer Hauptdiagonalen gespiegelt, quasi gleich.
Mhm.
Und positiv definit, das bedeutet anschaulich, dass die Matrix Vektoren zwar streckt oder dreht, aber nie ihr Volumen auf Null reduziert oder sie umklappt. Sie erhält sozusagen die Orientierung im Raum.
Ah, okay.
Mathematisch, genauer gesagt, alle ihre Eigenwerte müssen positiv sein.
Die Eigenwerte, die Streckfaktoren sozusagen.
Richtig. Und genau diese positive Definitheit, das ist der Schlüssel, den die Scholesky-Zerlegung eben nutzt.
Okay, lass uns das mal genauer anschauen. Was macht diese Zerlegung denn jetzt genau?
Also sie nimmt so eine symmetrische, positiv definite Matrix A und zerlegt sie in das Produkt einer unteren Dreiecksmatrix L und ihrer transponierten L hoch T.
Also die Formel A ist LLT.
Genau, A ist LLT und L ist eben eine untere Dreiecksmatrix.
Das heißt Nullen oberhalb der Diagonalen.
Korrekt. Nur links unten und auf der Diagonale stehen Werte ungleich Null. Und L hoch T, die transponierte, ist dann einfach L, wo man Zeilen und Spalten vertauscht hat.
Okay.
Das Besondere ist, die Diagonalelemente von L, die sind bei Scholesky immer positiv.
Ah.
Deswegen wird sie manchmal auch als eine Art Quadratwurzel für Matrizen bezeichnet.
Ja, genau. Das passt ganz gut zur Struktur LLT.
Und warum ist das jetzt so nützlich, diese spezielle Struktur?
Naja, der Hauptvorteil liegt in der Effizienz und der numerischen Stabilität.
Effizienz und Stabilität, okay. Stell dir vor, du musst ein lineares Gleichungssystem lösen. AX gleich B. Und dein A hat eben diese netten Eigenschaften, symmetrisch, positiv definit.
Ja.
Statt das jetzt direkt mit allgemeinen Verfahren zu lösen, was oft aufwendiger ist, kann man eben die Scholesky-Zerlegung nutzen. Du zerlegst A erst in LLT.
Gut. Und dann?
Dann löst man das System in zwei einfacheren Schritten. Zuerst UL ist B. Das löst du nach Y.
Okay.
Und dann löst du LTX ist Y nach dem gesuchten X.
Ah, okay. Und warum ist das Lösen dieser beiden Systeme einfacher als das ursprüngliche AX ist B?
Ja, weil L eine untere und L hoch T eine obere Dreiecksmatrix ist.
Ah, stimmt.
Und Gleichungssysteme mit Dreiecksmatrizen, die lassen sich super einfach lösen. Durch Vorwärts- bzw. Rückwärts-Einsätzen.
Klar, das geht schnell.
Genau. Das ist algorithmisch viel, viel günstiger, oft etwa doppelt so schnell wie andere Verfahren, sagen wir mal wie die LU-Zerlegung. Und es ist auch numerisch stabiler.
Stabiler heißt weniger anfällig für Rundungsfehler?
Korrekt. Gerade bei Computerberechnungen spielen die ja immer eine Rolle. Dieser Zwei-Schritt-Prozess, der ist absoluter Standard in vielen numerischen Softwarebibliotheken, wenn es um symmetrisch positiv definite Systeme geht.
Verstanden. Das klingt nach einem echten Effizienzgewinn. Wo kommt diese Methode denn jetzt konkret zum Einsatz? Gibt es da typische Beispiele?
Oh ja, die gibt es. Ein klassisches Feld sind Monte-Carlo-Simulationen.
Okay.
Zum Beispiel in der Finanzmathematik oder in der Physik. Dort braucht man oft Zufallszahlen, die untereinander korreliert sind.
Also nicht völlig unabhängig voneinander.
Genau. Und die Scholesky-Zerlegung einer Kovarianzmatrix ist hier ein Standardweg, um genau solche korrelierten Zufallsvariablen effizient zu erzeugen.
Interessant.
Ein anderes wichtiges Beispiel ist das Kriging.
Kriging, okay. Das habe ich schon mal gehört im Kontext von Modellen für komplexe Simulationen, oder?
Ja, genau. Das ist eine statistische Methode, die oft für räumliche Interpolation oder als Surrogatmodell in der Optimierung verwendet wird.
Mhm. Und was ist da das Besondere an der Scholesky-Zerlegung?
Beim Kriging arbeitet man typischerweise mit Kovarianzmatrizen. Die beschreiben die Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Datenpunkten.
Mhm.
Und diese Matrizen sollten theoretisch immer symmetrisch positiv definiert sein.
Sollten sie.
Ja, sollten sie. Und in der Praxis, also bei der Implementierung in Software, zum Beispiel mit der Coll-Funktion in MATLAB, da nutzt man die Cholesky-Zerlegung, um Berechnungen durchzuführen.
Logisch.
Aber hier zeigt sich was Interessantes. Wenn die Matrix numerisch problematisch wird, also schlecht konditioniert ist.
Schlecht konditioniert. Heißt fast singulär?
Genau, fast nicht mehr invertierbar. Dann kann die Cholesky-Zerlegung fehlschlagen. Die Berechnung bricht einfach ab.
Oh, das klingt aber erstmal schlecht, wenn die Berechnung abbricht. Ist das nicht ein Fehler?
Nicht unbedingt. Das ist tatsächlich eher ein, man könnte sagen, Feature als ein Bug.
Ach was, okay.
Ja, denn das Fehlschlagen signalisiert dir, dass die zugrunde liegenden Modellparameter, die zu dieser problematischen Kovarianzmatrix geführt haben, wahrscheinlich ungünstig gewählt sind.
Ah, verstehe. Es ist ein Warnsignal.
Genau. Ein eingebautes Warnsignal, das hilft, Probleme im Modell oder in den Daten aufzudecken. Oder es kann auch eine Parametersuche in stabilere Bereiche lenken.
Wow.
Es zeigt halt sehr schön, wie die mathematische Anforderung die positive Definität direkt mit der Robustheit der numerischen Methode und ja der Gültigkeit des Modells zusammenhängt.
Das ist wirklich faszinierend, dass der numerische Algorithmus selbst quasi eine Diagnosehilfe für das Modell sein kann. Super. Fassen wir also kurz zusammen. Die Cholesky-Zerlegung, A ist LLT, ist ein spezifisches, aber sehr mächtiges Werkzeug.
Absolut.
Aber eben nur für symmetrisch positiv definierte Matrizen. Ihre Stärke liegt klar in der Effizienz und der numerischen Stabilität, besonders beim Lösen von Gleichungssystemen.
Richtig.
Und sie findet Anwendung in wichtigen Bereichen wie Stimulationen und Statistik. Die Struktur der Matrix ist also wirklich der Schlüssel.
Absolut. Und das führt uns zu einer interessanten Frage, über die du mal nachdenken könntest.
Oh.
Die Cholesky-Zerlegung setzt ja die positive Definitität voraus. Wie stellen denn Computerprogramme oder numerische Bibliotheken in der Praxis sicher, dass eine Matrix diese Eigenschaft überhaupt hat, bevor sie versuchen, die Zerlegung durchzuführen?
Gute Frage. Gibt's da Vorabtests?
Ja, gibt es die. Oder verlässt man sich vielleicht darauf, dass die Zerlegung selbst fehlschlägt, so wie in unserem Kriging-Beispiel, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist?
Tja.
Zu verstehen, welche Prüfungen und Sicherheitsmechanismen in robuster numerischer Software eingebaut sind, das ist oft entscheidend, um am Ende auch wirklich zuverlässige Ergebnisse zu bekommen. Denk da mal drüber nach.